Thema, das passt auch zu den Zeugnissen, was wir hier gehört haben, oder zum großen Teil der Zeugnissen. Gott sagt, ich will dir vorangehen. Ich will dir vorangehen. Wenn du willst, kannst du schon Jesaja 45 aufschlagen. Ich werde da einen besonderen Vers ansprechen und anschneiden und behandeln. So, aber zuerst einmal möchte ich dich einladen. Ich lade dich ein zu den Gottesdiensten hier im Haus. Am Mittwoch wird das Thema sein, es wird Zeit, dass du geistlich wächst. Dass du nicht immer auf Null stehst oder im Stand bist und sagst, ich bin zufrieden für Status Quo. Nein, du sollst weiter wachsen. Dann am Freitag wird das Thema sein, um 19 Uhr entstöre deine negativen Verhaltensweise. Weißt du, da gibt es immer wieder, der Teufel schießt immer dazwischen. Und die sollst du ausschalten, diese negativen Verhaltensweisen, die dann dir die ganze Freude, den ganzen Sieg und das alles von dir wegnehmen. Dann am Samstag, 19 Uhr, Wege aus der Auswegslosigkeit. Also Gott hat Wege, alle Wege, ein Mittel fehlt ihm nicht. Und dann am Sonntag früh wieder, nächsten Sonntag, wie groß ist unser Gott? Wir wollen Gott vermessen mal. Man vermisst ja alles und wir wollen feststellen, wie groß unser Gott ist. Ich kann euch sagen, wie groß es ist, aber ich werde es nicht verraten. Ich weiß die genaue Größe von Gott, die Länge, die Höhe, die Breite und die Tiefe. Also, lass dich überraschen. Und dann möchte ich einladen, vom 29. August bis zum 5. September, wir werden Billy hier haben. Ich wäre eigentlich in Kongo in dieser Zeit, aber habe ich gedacht, komm, bevor ich nach Kongo fahre, mache ich hier was. Und wir lassen hier was und das hat sich gerade so ergeben. Ich möchte euch dazu herzlich einladen. Wer heute nicht genug kriegt in dieser Predigt, der kann heute Mittag um 14.30 Uhr in die Residenzstraße 90 kommen, in der Aula von Caritas. Dort werde ich weitersprechen oder weiter fortsetzen. Du solltest deine ganzen Minderwertigkeitskomplexe überwinden. Ich bin nichts, ich kann nichts, ich werde nichts, Gott will mich nicht, Gott liebt mich nicht. Nein, ich werde gerade das dir weiter sagen, was Gott über dich denkt und Gott sagt. Also deine ganzen Minderwertigkeitskomplexe und deine ganze Minderwertigkeit darfst du durch die Kraft und Gnade Gottes überwinden. Das nur soweit zu den Bekanntmachungen. Und dann von der Anne habt ihr ja gehört, Frauenbrunch am 11. September. Auch da sagt es weiter, telefoniert jetzt schon und macht es bekannt. Mein Text steht in Jesaja 45, Vers 2. Hier sagt der Herr, ich selbst gehe dir voran. Und wenn ich dran denke, das Zeugnis, was wir auch vom Gerhard hier gehört haben, Gott ist vorangegangen. Gott hat alles so eingeladen. Man denkt manchmal, der Mensch denkt und Gott lenkt. Das ist also die Geschichte, wie Gott Geschichte mit uns Menschen macht. Also total anders. Und er sagt hier, ich selbst gehe vor dir her. Ich ebne die Berge ein. Ich zertrümmere die bronzenen Tore. Damals war Bronze das härteste Metall. Heute würde ich vielleicht Diamanten nehmen oder irgendwas anderes oder Porzellan. Ich zertrümmere die bronzenen Tore und zerschlage die eisernen Riegel. Also das ist, was Gott tun möchte. Er sagt, ich selbst gehe vor dir her. Ich möchte, dass du heute Morgen Gott entdeckst, wie der vor dir hergeht. Du sagst, Mensch, mit mir stimmt was nicht. Irgendwie ist was komisch mit mir. Da passieren Dinge, die ich gar nicht geplant habe. Auch in diesem Zeugnis haben wir gehört. Gar nicht gedacht und plötzlich geht Schlag um Schlag. Da überschlägt sich fast alles. Warum? Weil Gott vorangegangen ist. Weil Gott seine Hand im Spiel gehabt hat. Weil Gott die Karten mischt. Lass mich mal das so sagen, so flopsig. Mal ehrlich. In deinem Leben ist alles so von langer Hand schon vorbereitet. Wenn du genau hinguckst und danach denkst, wenn du so dein Leben so zurückschaust, der Schöpfer hat an alles gedacht. Auch wenn du denkst, bei mir ist alles in Ordnung. Weißt du, du legst dich ins gemachte Bett eigentlich. Da ist alles schon fertig. Du bist mehr oder weniger nur ein Zuschauer der ganzen Sache, Akteur. Du siehst alles, was an dir alles passiert und wo es sich geht. Ist alles vorbereitet. Du kannst nur eins sagen, ja oder nein. Du hast nur zwei Möglichkeiten, ja oder nein zu sagen, abzulehnen oder anzunehmen. Und so sieht es aus im gesamten Leben. Weißt du, also wenn ich mein Leben anschaue, ich kann schon ein bisschen zurückschauen, dann sieht es so aus, als wenn in meinem Leben jemand Heimliches mitmischt. Irgendeine Macht, die ich nicht definieren will und kann. Ich nenne es vielleicht Schicksal oder Zufall, aber das ist ein Pseudonym für Gott, wenn er nicht unterschreiben möchte. So, du denkst manchmal, da hat immer einer das letzte Wort bei mir. Und ist es nicht meine Frau oder meine Kinder, nein, oder ich selbst. Irgendjemand hat in meinem Leben immer das letzte Wort. Und spielt die erste Geige. Ich will dir vorangehen, hat Gott gesagt. Es sieht so aus, als wenn sich einer in meinem Leben sehr gut auskennt und sehr gut Bescheid weiß, was mit mir los ist. Als ob er mein Leben steuern würde. Gott ist der Macher in unserem Leben. Er sagt, ich selbst gehe dir vorher. Und auch, was die Geschwister hier erzählt haben, wie sie nach Hohenneuendorf gekommen sind, Gott hat alles in die Wege geleitet, dass man sich einander gefunden hat, dass man das Haus verkaufen konnte oder die Häuser verkaufen konnte und dass alles so klappt. Weißt, Gott sorgt. Manchmal lässt er uns eine ganze Weile zappeln und es sieht so aus, als wenn es gar nicht gehen würde. Wenn ich dir an denke, keiner wird mit der Sandgrube fertig und will mit der Sandgrube fertig werden und so weiter, aber Gottes Mühlen malen langsam und doch trefflich fein. Oder was Corinna mir erzählt hat, dass gerade ihr Sohn, wo sie am allerwenigsten, ihr Joel, am allerwenigsten erwartet haben beim Familientreffen und er vielleicht das schwarze Schaf des Hauses war, er sagt, und ich lese jetzt aus der Bibel vor, ich bete jetzt und er erzählt, was Gott alles kann. Weißt du, was wir gar nicht denken, das macht Gott. Gott macht das Undenkbare möglich. Das ist die große Güte und die Macht Gottes. Unvorstellbar. Wie soll es eigentlich weiterdenken? Wir machen uns Gedanken. Gott sagt, ich will dir vorangehen. Gott macht alles für dich. Es kommt, wie es kommen muss. Du kannst da gar nichts daran ändern. Da ist irgendeine Macht. Du musst dich nur fügen. Das ist alles, was du kannst. Es sieht so aus, dass dein Leben von einem festen Programm geleitet, geführt wird und es läuft einfach ab wie am Schnürchen. Von Geburt bis zum Tod, bis jedes Detail oder jedes Detail ist bis im Einzelnen geplant, ganz genau geplant bei uns. Also alles so termingemäß. Du wirst, um zu werden hier in dieser Welt, ständig bist du im Werden, ständig entwickelst du dich, ständig wächst du, ständig wird aus dir etwas und du denkst, jetzt bin ich fertig. Nee, da fängt es richtig an. Wenn du glaubst, du wärst jetzt fertig, da fängt es erst an. Aus dir soll was werden. Gott hat große Pläne und Gedanken mit dir. Und immer wieder, wenn du denkst, jetzt, bei mir läuft jetzt nichts mehr. Also bei mir sind jetzt alles ist vorbei. Denk an Sarah, ihr Leib war erstorben, da lief nichts mehr. Da sagt Gott, und jetzt erst recht. Aus dir soll was werden. Deshalb, Gott geht dir voran, macht das Unmögliche möglich. Er meldet dich überall an. Du bist also, wenn du irgendwo hinkommst, als wenn du schon immer da gewesen wärst, als wenn du bestellt worden wärst, der macht die Termine für dich. Der liebe Gott macht die Termine für dich, wenn du es nur fasten und glauben würdest. Er sorgt für dich, er sorgt alles vor, er erkundigt sich, was alles so auf dich zukommt, dass du nur das Beste bekommst und das Gute bekommst und das Richtige bekommst. Du sollst als Kind Gottes keine Überraschungen erleben. Das lässt sich der Vater dir lässt sich nicht zu. Er will nicht, dass seine Kinder von Überraschung zu Überraschung gehen. Die sind natürlich für uns Überraschungen. Aber von Gott geplant. Mein Vater hat alles geplant. Also sorgfältig alles vorbereitet. Du sollst nachher nicht enttäuscht sein und überrascht sein und dann auf Gott schimpfen. Wie konntest du mir das alles zulassen? Sondern Gott fügt es so und macht es so, dass wir am Schluss sagen können, das war das Beste. Das war das Beste, was mir je passieren konnte. Und meine Bibel sagt Römer 8, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Gott ist der Akteur, der das alles schaukelt, programmiert und auslebt und einfügt und so weiter. Diese unsichtbare Hand Gottes, die ist so an deinem und meinem Leben wie beim Töpfer an der Hand, arbeitet, formt uns, er veranlasst alles so für dich. In deinem Leben lebst du ein veranlasstes Leben, er veranlasst. Du denkst jetzt, das war der Arzt, das war der Freund, das war der Bekannte, das war der Pastor, das waren die Geschwister, das war die Gemeinde. Nein, Gott hat es veranlasst. Sei ehrlich, er führt dich ein und er führt dich aus. Er macht das alles. Der Herr hat es gegeben und der Herr hat es genommen. Das ist also, wo er immer die Sache schaukelt. Und du wunderst dich, was ist mit mir los? Wie unser Bruder gesagt hat, jetzt haben sich meine Gegner alle sich miteinander so verkracht, das kann ich jetzt ruhig zugucken, wie ich es jetzt dass ich jetzt in Frieden weitermache und in Frieden weiterlebe. Er macht es so, dass du nur staunst. Es kommt, wie du gewünscht hast. Hernach erfährst du das alles. Es waren wunderbar vorbereitete Wege. Gott will dich durch das ganze Leben führen. Aber zuerst einmal will er dich ins Leben einführen. Also er will dich durch das ganze Leben führen, aber zuerst wirst du ins Leben eingeführt, was das Leben wirklich ist. Und er sagt, ich gehe dir voran, mein Freund. Und wie geht er voran? Denk nur an die biblischen Geschichten. Ja, wir denken, eine Wolkensäule, oh, eine Feuerflamme, oh, die herrliche Stimme Gottes. Nein, du wirst verkauft als junger Mann nach Ägypten. So führt Gott jemand. Kommst ins Gefängnis, wirst dort vergessen. Das ist die Führung Gottes, wie Gott alles so einfädelt. Und er macht es alles so, dass du die beste Ausbildung bekommst, die du je bekommen kannst. Stell dir vor, Josef wäre in irgendeinem Armenhaus gekommen, bei armen Leuten oder blöde Leute oder freche Leute oder böse Leute. Nein, er kam im Haus von Potiphar. Der war der Mundschenk. Weißt du, da hat er das ganze königliche Gehabe kennengelernt, so Gentleman zu sein, wie sich einfach zuvorkommend, nett und freundlich zu sein. Das hat er alles gelernt im Haus von Potiphar. Als er dann die Lektion gelernt hat, hat Gott ihn auf die Seite gestellt. Jetzt musst du das alles nochmals verdauen, was du erlebt hast. Also Gott arbeitet immer systematisch an uns. Er sagt, ich gehe voran. Und dann der Traum von Pharao. Er hätte nicht geträumt, wäre Josef nie dorthin gekommen, wo er hingekommen ist. Aber Gott macht das alles. Oder ich denke nur an Moses. Gott war mit Moses, ging ihm voran. Und wo er hinkam, da war der Herr schon da. Da war der Schwiegervater da, da war seine Frau da, die ihn dann vor dem Tod bewahrte. Moses hätte gar nicht überlebt, wenn nicht seine Frau eingegriffen hätte. Also manchmal kann man Gott danken, dass Menschen uns eingreifen. Aber das war alles von Gott vorbereitet. Ich denke nur an Daniel, der Herr ist ihm vorangegangen in die Löwengrube. Oder seine drei Freunde vom Daniel, der Herr ist ihnen vorangegangen in den Feuerofen. Moses wollte einmal Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Vergiss diesen Traum. Das ist nicht drin. Das ist nicht im Konzept Gottes, dass du Gott von Angesicht zu Angesicht siehst, so ihm gegenüberstehst. Das wirst du nicht erleben. Gott sagt, das geht nicht, mein Freund. Auch wenn du Moses heißt, auch wenn du Matthäus heißt und wenn du Petrus heißt, du kannst Gott nicht von Angesicht zu Angesicht sehen. Warum? Du siehst Gott nur, wenn er vorübergegangen ist, wenn er durchgegangen ist, wenn er da durchgezogen ist. Das wäre gar nicht gut für dich, wenn du ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Das wäre viel zu früh. Du kannst mich nicht sehen. Erst wenn ich hindurchgegangen bin. Wenn ich hier dir vorausgegangen bin, dann kannst du mich sehen. Dann siehst du mich, wie ich da dir vorangegangen bin, wie ich das alles so geebnet habe. Ich habe den Weg für dich ausgetreten, ausgetrampelt. Wer die Arbeit so für dich gemacht hat, das ganze Dickicht entfernt, so dass du fröhlich deine Straße ziehen kannst. Du siehst Gott erst, wenn er was für dich getan hat, wenn er für dich gekämpft hat, wenn er dir geholfen hat, wenn er dich aus der Patsche rausgeholt hat. Du siehst Gott immer im Nachhinein. Das war der Herr. Das war Gott. Das muss Gott gewesen sein. Gott geht dir voran. Du musst nicht um deine Zukunft groß sorgen, Kind Gottes. Sei ganz gelassen und getrost. Dein Vater geht dir voran. Er plant und ordnet alles für dich. Er kommt nicht zu früh und nicht zu spät. Damit du seine Gangart nachprüfen kannst und so weiter und dann ja später anderen erklären kannst, was passiert ist oder wo du angekommen oder wo du gelandet bist und so weiter. Er geht voran, damit du einfach ein Zeuge sein kannst von ihm. Du hast was gesehen, du hast was erlebt, du warst wo dabei. Also wir sind immer Zeugen Gottes, nicht große Beobachter Gottes, die Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, sondern wir sehen, was er getan hat. Zeichen und Wunder, die folgen immer einen. So, und dann bleiben dir Gottes Wege manchmal rätselhaft, ein Geheimnis, verstehst nicht den ganzen Wirrwarr. Wenn Gott einem vorangeht, dann passieren Veränderungen am laufenden Band. Wenn Gott dir vorangeht, da wechselt alles, da ist alles oft außer Rand und Band, da verändert sich dein Umfeld, da geschehen Dinge, die noch normalerweise nicht geschehen sollten oder dürften. Da wird oft alles auf den Kopf gestellt, wenn Gott in deinem Leben durchgeht, wird alles auf den Kopf gestellt. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Das ist Gott, wenn er da durchgeht. Gott hat sich mit Moses verabredet. Er hat gesagt, Moses, wir werden uns hier nochmals treffen. Hier an diesem Berg. Deshalb musste Israel nach da unten zum Berg Gottes kommen, mit Moses zusammen natürlich, weil Moses eine Verabredung mit Gott hatte. Eine Verabredung, Herr, wenn du mich führst, wenn du mich leitest, wenn du dieses Volk führst, wenn du dein Wort wahr machst, und Gott sagt, ich werde machen und wir werden uns hier treffen. Er sagt, ich werde dich dort treffen. Und auch Jesus, er ist uns vorausgegangen, uns die Städte im Himmel zubereiten. Alles voraus. Gott arbeitet im Voraus. Er geht im Voraus, dir alles vorzubereiten, eine Zufluchtsstätte für die Notzeit, wenn es gefährlich wird, wenn du keinen Weg mehr weißt. Und damit du dort ankommst, voll zufrieden bist. Dass du sagen kannst, er hat wunderbar gemacht, da ist alles vorbereitet, der Tisch im Angesicht meiner Feinde gedeckt. Gott bereitet dir einen geheimen Ort, wo du deine Krisen und Stürme überlebst. Weißt du, der bringt dich ins Gefängnis. Oder der bringt dich irgendwo in die Wüste, wo alles drunter und wo draußen geht alles drunter und drüben, aber das Volk Gottes weiß gar nicht, was in der großen, weiten Welt geschieht. Gott bringt dich in Sicherheit. Weißt du, manchmal bringt Gott Leute so irgendwo ins Abseits, damit sie merken, du, das geht dich gar nichts an, was dort in der Welt passiert. Du willst gar nicht wissen, was in der Welt passiert überhaupt, sondern du bist so ruhig und so gelassen und so getrost und sagst, wenn ich meinen Frieden nur habe, das reicht mir. Gott geht voran und er macht das andere. Die Kinder Israel oder Rabbiner, die unterhalten sich einmal und sagen, wo war der Teufel, als die Kinder Israel durch das Rote Meer zogen? Und dann sagt der andere Rabbiner, ich weiß es nicht, aber ich kann mir denken, Gott hat dem Teufel den Hiob gegeben. Der hat sich so mit dem Hiob beschäftigt, der Teufel, dass er keine Zeit hatte für die Kinder Gottes. Gott, manchmal muss irgendjemand für dich leiden. Weißt du, der Teufel beschäftigt sich so stark mit dem und du bist ungeschoren und sagst, ich weiß gar nicht, also von den Kämpfen, was die alles erzählen, diese Kämpfe habe ich nicht. Warum? Der Teufel wird abgelenkt. Der wird abgelenkt von dich und so weiter, weil Gott vorangeht. Er weiß, den Teufel abzulenken. Er weiß, ihn so auf den Nebengleis zu bringen. Gott ist so wie die Pioniere in der Armee. Die Pioniere kommen immer als Vorstoßtrupp voran. Die bereiten alles vor, planieren den Weg, die Landebahn, ebnen alles, bauen die Kasernen oder die Container, stellen sie auf. Dann, bevor dann die Armee nachher nachrückt und dann der König kommt, dass alles vorbereitet ist. Gott bereitet für dein Leben das Gelände für dein Leben vor. Diese Infrastruktur, wälzt die Steine weg, öffne die Türen, schafft die Voraussetzungen, damit dein Leben läuft und funktioniert. Gott plant alles im Voraus für dich. Denk drüber nach. Das verblüfft die Ungläubigen meistens. Da staunen sie nur, kriegen den Mund nicht mehr zu. Die denken, oder manchmal denkst du, da war ich schon mal irgendwie, oder. Aber das war alles nur in der Planung. Du hast den Plan Gottes gesehen und du siehst, was er alles so für dich geplant hat. Und jetzt passiert es, alles im Voraus. Und deshalb, dieses Vorauswissen ist so wichtig, dass du das weißt. Mein Vater hat alles im Voraus und dann bestimmt er jedes Detail in meinem Leben, kennt meine Entscheidung schon, meinen Wunsch, meine Träume von Ferne. Gott hat mit dir schon den ganzen Plan durchgesprochen, so wie der Arzt, wenn er eine Operation macht. Er spricht alles durch, passen Sie auf, das kann so und so kommen, das wird so und so gehen. Und das sehen Sie am Monitor hier oder wie auch immer. Oder ein Architekt, bevor er das Haus baut, bespricht mit dem Bauherrn den Plan, wie er das alles machen wird. Und so hat Gott dein Leben bereits besprochen. Er war schon da. Und manchmal träumst du davon. Oder siehst eine Vision und bist überrascht, das habe ich schon alles im Traum gesehen. Warum? Weil Gott das alles schon vorausgeplant hat und dadurch dir Einblicke gegeben. Das ist, warum viele Leute so Ahnung haben von zukünftigen Dingen. Weil Gott erlaubt es auch, dass du mal in seine Karten guckst, wie er da macht und wie er spielt, wie er arbeitet. Und manche sind in ihrem Leben einfach so neugierig, dass sie sagen, ich möchte alles wissen. Und Gott sagt, gut, ich tue gar nichts, ohne dass ich meinen Freunden sage. Gott tut wirklich nichts, ohne dass er vorher nicht ankündigt. Er kündigt alles an. So, er sagt, ich gehe dir voraus. Ich erkunde alle Lagerplätze. Für Israel hat er alle 42 Lagerplätze erkundet. Da wirst du lagern, da wirst du so lange dort liegen. Und dort wirst du wieder dich lagern. Du wirst genug Weidegrund haben. Er hat alle Plätze also erkundet. Er geht voran, um all das Verborgene ans Licht zu bringen, um irgendwelche eventuelle Gefahren zu entdecken oder versteckte Hindernisse oder Tretminen zu beseitigen. Gott geht voran und planiert das Gebiet, wo du durchgehen sollst, um dich dann eventuell rechtzeitig zu warnen. Deshalb kriegst du auch manchmal Warnungen Gottes. Und wunderst dich, wo kommen die alle her? Gott sagt, ich gehe voran. Du sollst also nicht überrascht sein oder werden, wenn Gott das sich so vornimmt, das ist sein Plan, sein Wille mit uns. In Markus Kapitel 16, Vers 1 bis 8, da heißt es von Jesus, ich gehe euch voraus nach Galiläa. Macht euch keine Gedanken. Ich gehe euch voraus nach Galiläa. Jesus geht immer dort, wo du hinkommst, wo du lebst, wo sich dein Leben abspielt. Er geht dir immer dort dir voraus. Ich will dir vorausgehen. Als die Frauen zum Grab gingen an jenem Ostermorgen, da ist der Engel vorgesprungen. Der Herr ist ihnen vorausgegangen. Und als sie dort ankamen, sitzt der Engel und versperrt. Lass mir mal dieses Bild so nehmen. Der seelenruhig und sagt, Frauen, wen sucht ihr da? Was wollt ihr da? Und die sind so verdattert, so blind. Die fragen den Mann, der dort steht, wer wälzt uns den Stein weg? Und dann sagt der Engel, schaut doch an, der Stein ist schon weg. Noch ehe sie rufen, ist das Problem gelöst. Gott geht voran und löst die Probleme, ehe du dort bist. Ehe das passiert. Also der Auferstandene geht uns überall heute mit und voraus. Also Jesus, wenn du irgendwo heute gehst, Anne, wenn du ins Krankenhaus gehst, Jesus geht dir voran. Er belegt das Bett. Bevor du dich ins Bett legst, legt er sich ins Bett. Weißt du, das war genauso wie in diesem Grab von Josef von Arimathäa. Dieses Grab wurde nie mehr benutzt. Denn vorher lag Jesus. Eigentlich, Josef von Arimathäa hat das Grab für sich gemacht. Dort werde ich liegen, hat sich schon gefreut und angeguckt und viel Geld bezahlt für das Grab. Und dann lag plötzlich jemand anders in seinem Grab. Jesus geht dir voraus ins Grab. Jesus geht voraus mit dir ins Krankenhaus. Jesus geht mit dir voraus, wenn du zum Chef gehst und dich irgendwo bewirbst oder irgendwas ausbaden musst. Der Herr geht überall voraus. Wenn du knifflige Sachen zu lösen hast, der Herr geht voraus, wenn du einen Kaufvertrag unterschreiben sollst. Und manchmal sagt er, nein, er sagt nicht, der Kugelschreiber steigt nicht. Und ich kann keinen Kugelschreiber oder keinen Füllfederhalter auftreiben und so weiter. Und du kommst nicht, dann musst du später kommen. Und in dieser Zeit kannst du oft umdenken. Weißt du, Gott arbeitet. Oder manchmal macht er ganz andere dumme Sachen. Das Auto springt nicht an. Und du schimpfst auf diese Technik und sagst, diese moderne Technik taugt nichts und so weiter. Nein, Gott versteht Sachen zu verhindern. Gott versteht Sachen zu verhindern, damit du nicht in bestimmte Dinge hineinkommst, denn meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Wege. Der Herr Jesus muss nur die Zündkerzen rausziehen oder die Stecker rausziehen und schon läuft nichts mehr. Oder dass du an dem bestimmten Tag, wo du etwas Besonderes vorhast oder sündigen möchtest oder irgendwas Dummes anstellen möchtest, wo ist der Schlüssel? Findest nicht den Schlüssel. Oder da kriegst du einen Anruf am Telefon und jemand lenkt dich so ab, dass du so abgeleitet wirst. Das ist, wie Gott arbeitet. Gott lenkt uns oft um. Das ist also Gottes Methode, umlenken. So kommst du auf ein Nebengleis und bist überrascht, aber da war er. In Israel, in diesem Sechstagekrieg, da habe ich eine Geschichte gelesen und ich nehme es an, dass es wahr ist, denn es war in der Presse zu lesen. Da war eine Frau, hat eine Kompanie, Panzerkompanie angeführt und wie sie so einfach führt. Der Weg ging durch die Wüste, Sinai Halbinsel, der Weg ging schnurgerade aus, aber plötzlich schert die aus, fährt da ein Sandhügel um und kommt wieder auf dem alten Weg zurück. Hinter ihr, der letzte Panzer, den sie da kommandiert, der letzte Panzer sagt, das ist doch einfach, ich fahre hier einfach geradeaus. Und wisst ihr, was da passiert? Der letzte Panzer fährt auf eine Mine und geht in die Luft. Und dann wird sie gefragt, ja, was ist passiert? Sagt, ich habe da eine Säule gesehen. Da war eine Säule und ich habe gedacht, diese Säule muss ich umfahren. Weißt du, Gott stellt sich manchmal im Weg und blockiert es. Denk nur an den Esel von Biliam. Er stellt sich im Weg. Gott sagt, ich will dir vorausgehen. Also Gottes Wege sind nicht nur, dass er dich pusht, sondern Gottes Wege sind auch manchmal, dass er dich bremst und blockiert. Also das sind seine Wege. Jesus bezeichnet sich als gerne, das ist so seine Lieblingsbeschäftigung, ja, Israeliten damals waren Nomaden und Hirten und so weiter. Und Jesus bezeichnet sich als der gute Hirte. Er ist der gute Hirte. Das ist ein schönes Bild, Johannes 10, wenn wir so lesen, der gute Hirte. Und weißt du, was der gute Hirte macht? Der gute Hirte geht seiner Herde immer voraus. Bevor er die Herde auf eine Weide führt, durchwandert er die Weide und guckt ganz genau, ob da bittere Kräuter sind, giftige Kräuter sind. Die nimmt er mit seinen Stecken, die grabt er aus und wirft es weg, damit es vertrocknet. Damit seine Schafe, die sind ja dumm und blöd, damit seine Schafe nicht das Ding fressen, denn weißt du, man frisst mit Vorliebe Gift. Also die Schäfchen, die sind also so, die denken, das kennen wir nicht, das muss man ausprobieren, das Exotische. Aber das ist Gift. Und deshalb der gute Hirte geht voraus, da forscht das Gelände, beseitigt alle Gefahren, alle giftigen Pflanzen. Er geht voran. Und er ist unser König. Jesus, unser König, geht voran mit mächtiger Hand. Weißt du, bei uns die Könige, die sind Faulpelze. Die Feldherren und so weiter, die sitzen hinten in sichere Positionen, gucken mit dem Fernglas, wie die Soldaten vorne kämpfen. Aber wenn ich so David angucke, oder dann den Herrn Jesus Christus, er geht voran, er trägt die Fahne, er bricht durch. Er geht voran. Er ist nicht so ein Feigling, der irgendwo auf einer Anhöhe mit Fernglas durch die Gegend guckt und beobachtet, wie seine Männer kämpfen. Nein, der Herr kämpft für uns. Er streitet mit mächtiger Hand für seine Kinder. Das ist der Herr, er geht voran. Nicht als Schlusslicht. Weißt du, nachher noch einzukassieren, den ganzen Segen und die ganze Herrlichkeit und die Feinde da zu unterjochen. Nein, er geht voran und er tritt die Kälte manchmal allein, steht in der Bibel. Das macht der liebe Gott. So, der gute Hirte, er geht mir überall voran. Ich muss nur ihm treu nachfolgen, mich an ihn halten, nicht verzweifeln, und das macht der Herr. Also bleib dem Herrn auf der Spur. Er sagt, ich bin immer bei dir. Egal was passiert, Matthäus, ich bin immer bei dir. So, der Herr sagt immer, ich bin bei dir. Ich werde dich nicht verlassen noch versäumen. Ich bin bei dir, ich begleite dich. Ich kenne mich da schon aus. Weißt du, der Herr geht mit uns Wege, die ist ja schon tausend- und millionenfach gegangen. So wie bei dem Tobias in seiner Geschichte, dass der Engel sich an seine Seite stellt, als der Vater nach einem guten Wegführer und Begleiter sucht, dann sagt dieser Engel, das hat man nicht gesehen, dass er ein Engel war, der hat Jeans angehabt und normale Jacke und vielleicht ein weißes Hemd. Und er sagt, ich kenne den Weg, ich bin den Weg schon so oft gegangen, ich weiß, wie man nach Ekbatana kommt. Ich weiß, wo das Geld liegt und ich kenne sogar den Mann. Ich kenne alles. Weißt du, Gott kennt die ganzen Beziehungen, die ganzen Verwandtschaftsbeziehungen. Der Herr kennt alles, er weiß es. Deshalb, wenn der Herr dich führt, er führt dich auf rechter Straße. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Also wir müssen geleitet werden. Und die Leitung passiert nur, indem wir Gott vorangehen lassen. Einfach voran. Mach du die Führung, Gott. Übernimm du die Führung. Ich gehe mit dir. Wenn du zum Arzt gehst, wenn du schwierige Wege gehst, wenn du gefährliche Wege gehst, unüberwindbare Wege, sagst, das graut mich schon von Ferne. Er sagt, ich bin einfach an deiner Seite. Ich gebe dich nicht auf. Ich werde nicht von dir weichen. Wenn auch dich alle verlassen, ich verlasse dich nicht. Und sag mir, wer kann mit uns den Sprung über das Tal der Todesschatten machen? Kann nur der Herr. Weil er den Weg schon gegangen ist. Er ist den Weg rübergegangen und wieder zurückgekommen. Ich bin der Auferstehung und das Leben, sagt er. Gott lässt dich nicht fallen, auch wenn du versagst und irgendwie fällst und Fehler machst. Er sagt, ich will dich leiten, mit meinen Augen will ich dich leiten. Er geht voran und er guckt immer, kommt er schon nach? Kommt er schon nach? Er zeigt dir den rechten Weg. Er weiß, wie es weitergeht. Er weiß jeden Schritt eigentlich, aber er lockt dich. Er fragt, komm mit, ich gehe dir voran. Du musst dich nur an den Herrn orientieren. Gott macht alles, und jetzt bitte halte ich fest, was ich dir sage. Die meisten Leute haben aber große Probleme damit, aber ich habe keine Probleme. Gott macht alles mit dir mit. Wo du hingehst, will ich auch hingehen. Wo du bist, will ich auch sein. Was dir fehlt, wird auch mir fehlen. Wie sie mich behandeln, werden sie auch dich behandeln. Also, Gott macht alles mit dir mit. Wenn du das verstehst, hast du viel vom Evangelium verstanden. Jeremia 2, Vers 13 bis 21, lies es zu Hause durch als Hausaufgabe. Jeremia 2, 13 bis 21. Gott sagt, ich gehe mit dir auch die schweren Wege. Weißt du, leichte Wege kann jeder mit dir gehen. Aber wer geht schon mit dir schwere Wege? Unmögliche Wege. Gott sagt, ich gehe. Er geht mit seinem Volk in die Verbannung, sagt er, dort, wo ihr nach Babylon, wenn ihr hinkommt, ich werde dort sein. Und suche der Stadt Bestes in diesem Land, wenn ihr dorthin kommt. Er sagt, ich will euch in Babylon nicht verlassen. Ich gehe mit euch auch schwere Wege. Das ist mein Gott. Der sich nicht nur das Leichte aussucht. Nein, sogar den Weg des Kreuzes wählt er. Du musst also nicht glauben, dass Gott Schwierigkeiten hat, dass Gott Angst hat vor Schwierigkeiten. Oder dass er schwierige Wege nicht mag. Die mag er erst recht. Gott liebt Schwierigkeiten. Und er sagt, da will ich mal durchgehen. Da will ich mal das Problem angreifen und angehen. Gott ist in dir und mit dir. Deshalb macht Gott alles mit, was du machst. Er kann nicht anders. Er muss mit dir mithalten. Er muss mit dir mithalten. Die Gnade Gottes ist es, die mit dir überall geht. Die letzten Tage haben wir über die Gnade Gottes gesprochen. Die Liebe Gottes ist eine der stärksten Kräfte, was es überhaupt in diesem Universum gibt. Er sagt, ich gehe überall, ich werde dich nicht verlassen. Und als der verlorene Sohn in die Fremde, in die Wildnis ging, da zu den Schweinen ging, oder zu dem Schweinebauer, der Vater hat immer in Gedanken, war immer dort. Er wusste schon genau, mein Sohn wird dort und dort landen. Ich kenne ja den Weg schon. Das wird diese Entwicklung nehmen. Aber er entzieht sich dir nicht. Er sagt, ich will mit dem Kerl nichts mehr zu tun haben. Nein, er sorgt sich im Voraus. Und weißt du, wie der Herr im Voraus sich sorgt? Er mästet den Ochsen schon, das Kalb. Er näht schon das Festkleid. Und er kauft schon vorsorglich einen Fingerring für seinen Sohn. Er sorgt schon alles voraus. Wenn mein Junge nach Hause kommt, der soll willkommen sein. Das ist der liebe Gott. Das ist seine Liebe. Er sorgt im Voraus für die Voraussetzungen für ein gutes Leben, für das Beste, was überhaupt dir passieren kann. Und das lässt er dir auch verkündigen und wissen, dass es so ist. In Jesaja Kapitel 40, Vers 1 bis 11, auch wieder so schöne Verse, soll es lesen. Er sieht alles im Voraus. Er kennt alle Schnittstellen deines Lebens, alle Wendepunkte, alle Kreuzungen. Er kennt deine Vorgeschichte und deine Nachgeschichte. Er weiß, warum das so ist, wie es ist und was du nicht erklären kannst. Er sieht unsere Vergänglichkeit, wie nichtig unser Leben ist. Und er sieht auch all die Notwendigkeiten, die da sind. Und deshalb plant er. Deshalb plant er in großer Weisheit, weil er den Überblick über alles hat, bestens über alles informiert ist. Gott hat alles für dich schon erkundet. Also, weißt du, du hast mich wunderbar mich im Mutterleib zubereitet. Das ist mal eine Sache. Aber glaub nicht, dass er mit deiner Geburt fertig ist. Da geht erst das Wirken Gottes weiter. Die meisten Leute denken mit der Geburt, jetzt bin ich vollendet. Nein, da beginnt erst das Leben. Vor Grundlegung der Welt hat er dich wunderbar schon bereitet und geplant und alles vorgesorgt. Und dann legt er dir zur Entscheidung und sagt, mal tu das, willst du so haben? Bist du so einverstanden, dass du als Mann zur Welt kommst? Dass du dort und dort zur Welt kommst? Dass du das und das machst? Bist du damit einverstanden? Und ich muss Ja oder Nein sagen. Und dann wird es festgelegt, vor Grundlegung der Welt. Und dann, wenn es anders kommt, dann sage ich, das nehme ich nicht an. So habe ich es nicht gewollt und so habe ich es nicht bestellt. Gott hat alles geplant. Gott hat für dich Jesus vorausgeschickt. Mit seinem Tod am Kreuz ist er für uns alle vorausgegangen. Jesus ist in allem, was überhaupt war, uns vorausgegangen. Er ist als Flüchtling geboren, damit auch jeder Flüchtling sich mit ihm identifizieren kann. Kein Platz in der Herberge, wir wissen ja diese Geschichte. Ein Kind, arme Eltern, die mögen ihn nicht, die ganzen Supergeistlichen mögen ihn nicht, sonst er war immer Außenseiter. Jesus hat alles durchgemacht, was so ein Mensch durchmachen kann, alle Krankheiten durch seine Peitschenhiebe, die er bekommen hat. Er ist uns vorausgegangen und hat die Grenzen überschritten, die Grenzen des Todes, diese unüberwindbare Grenze. Er sagt, ich muss diesen Weg gehen, ich muss einfach euch vorausgehen, meine Lieben, damit ihr Hoffnung habt. Stell dir mal vor, Jesus wäre nicht diesen Weg gegangen, hättest du heute keine Hoffnung. Und dann sagt Jesus, wenn ich einmal erhöht werde, werde ich euch alle zu mir ziehen. Wenn ich einmal erhöht werde, durch Jesus haben wir eine ganz andere Weltanschauung, Lebensanschauung, Menschenanschauung. Wir wissen, der Tod ist nicht das Letzte. Die Krankheit ist nicht das Letzte. Die Armut ist nicht das Letzte. Die Katastrophe ist nicht das Letzte. Er ist uns überall vorausgegangen, um zu prüfen, ob alles so ist, wie das Wort Gottes verspricht einem. Er ist uns vorausgegangen, die Städte zu bereiten. Weißt du, Jesus geht hin und guckt so wie ein Innenarchitekt. Ist das alles genauso nach Plan, wie der Vater ihm versprochen hat? Weißt du, von Jesus lesen wir in den Evangelien, auf das erfüllt würde, was in der Schrift steht. Weißt du, er läuft, ob sich die Leute sich genauso dran halten. Ich musste hier mal in Berlin, in einem Marienfelde dort, eine Beerdigung halten. Die war eine so ungewöhnliche Beerdigung, so komische. Natürlich bin ich vorgewarnt worden. Da sitzt der Testamentvollstrecker. Der sitzt da und ob genau die Lieder gesungen werden, ob genau das gesagt wird, ob die Trauerfeier genau so abläuft. Der sitzt da und guckt, ob alles nach dem Testament abläuft, was die Verstorbene wollte. Und genau das ist, was Jesus macht. Er guckt und prüft, ob alles genau so abläuft, wie es im Testament steht. Ob der oder dieser Satz gesagt wird, was die Verstorbene sich da besonders gewünscht hat. Der Herr prüft es. Deshalb, er geht voraus, um nachzuprüfen, ob die Engel gut gearbeitet haben, ob das Werk vollendet ist, ob er schon kommen kann und uns holen kann, ob das alles unseren Wünschen entspricht. Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Ich gehe euch. Ich zerbreche diese Eisenriegel. Ich plane alles für euch. Und dafür hat Jesus hier auf Erden gekämpft und gearbeitet, damit du drüben nachher alles im Feinsten hast. Er ging uns voraus als Mensch, nicht als Gott. Weißt du, Jesus war Gott, Mensch. Und als er hier auf dieser Erde war, hat er Gott ausgelebt, hat er Gott repräsentiert, hat Gott verkörpert. Aber jetzt ist er in den Himmel gegangen. Und wenn du das begreifst einmal, jetzt ist er in den Himmel gegangen als Mensch, als der Menschensohn. Und jetzt guckt er, dass die Menschen sich im Himmel wohlfühlen. Ist da eine Klimaanlage? Haben die ein Telefon und Internetanschluss? Versteht ihr? Er prüft alles, ob sich genau so verhält, damit die Menschen dort zurechtkommen. Wie werden sich die dort fortbewegen? Er war hier Mensch. Er wurde an Gebärden wie ein Mensch erfunden. Jesus ist in den Himmel gegangen, nicht als Gott. Er war Gott schon immer das gewesen, hat sich nie was geändert daran. Aber er ging in den Himmel als Menschensohn. So wie er hier lebte. Und so erschien er 40 Tage nach der Auferstehung. Die Leute haben ihn erkannt. Er hat mit ihnen gegessen und mit ihnen gesprochen und sie belehrt. Und so geht er, weißt du, er wird die menschliche Sprache im Himmel sprechen. Und deshalb ist auch unser Fürsprecher jetzt schon im Himmel. Er ist uns vorausgegangen. Und er steht, Vater, du verstehst es nicht. Weißt du, die Menschen da unten, die wissen, was Schmerzen sind. Wir oben im Himmel, wir haben keine Schmerzen, wir wissen nicht, was Schmerzen sind. Aber ich habe das miterlebt, mit meinen eigenen Händen. Ich bin ans Kreuz geheftet worden. Ich kann mitfühlen, was er gerade jetzt fühlt, wenn so seine Hände durchbohrt werden oder ausgepeitscht wird oder verspottet wird. Du da oben, Vater, weißt du, wir hier, die Engel, wir wissen nicht, was Hohn und Spott und Lästerung ist, aber die da unten werden verspottet und ich weiß, was das bedeutet. Unrecht zu leiden, was es bedeutet. Er ist uns in allem vorausgegangen, so er kann mit uns mitfühlen, voll mitfühlen. Er ist jetzt der hohe Priester, der also meine Schwächen mitempfinden kann. Er ist dort, mir vorausgegangen. Jesus hat alles miterlebt, was ein Mensch je erleben kann auf dieser Welt. Er war Jude, gehörte einer minderwertigen Rasse damals. Von allen Menschen wurde er verlassen, von seinen besten Freunden wurde er verlassen. Seine besten Schüler verleugneten ihn verrieten ihn, muss vorstellen, und wollten mit ihm nichts zu tun haben. Er weiß, was es bedeutet, verlassen zu sein. Er ist uns in der Verlassenheit mitgegangen und er kann es mitempfinden. Er hat alle Formen des Leidens vorgekostet für uns. Körperliche Schmerzen, geistige Schmerzen, seelische Schmerzen, wirtschaftliche Schmerzen, dass man ihm die Kleider vom Leib riss und dann über die Kleider würfelte. Emotionelle Schmerzen, er hat Angst gehabt, dass er schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat alle Tests durchlaufen, die es gab. Er ist uns vorausgegangen. Und da hat er diese eisernen Riegel zerbrochen. Er löste sich von seinem Körper, löste sich von seinem Besitz, löste sich von allen Menschen, sogar von seiner Mutter. Weißt du, damit wir das auch nachvollziehen können. Er ging uns in allem voraus. Wenn wir jetzt etwas davon durchmachen oder in irgendeiner Situation jetzt befinden, kann er uns sagen, denn sein Spitzname von Jesus, was im Propheten gesagt wird, wie er heißen soll, nicht nur Immanuel, er wird Wunderrat sein. Wieso soll er Wunderrat sein? Nicht nur, dass er besondere, so exotische Ratschläge erteilt. Nein, er kann uns raten. Ich bin hier durchgegangen. Ich weiß, wie man damit umgeht, wie man mit Verleumdung umgeht, wie man mit Verrat umgeht, wie man mit Hohn und Spott umgeht. Ich weiß das. Ich habe das durchgemacht. Und ich kann dir beistehen. Ich fühle mit dir mit. Und er verbindet sich mit uns. Weißt du, wenn du jetzt Leiden durchmachst, du hast einen Verbündeten, der mit dir solidarisch ist. Das ist was wert. Wenn du irgendjemanden hast, der mit dir solidarisch ist, der mit uns mitleiden kann, dann ein andermal, er gibt uns Beispiele, denk nur an die Fußwaschung. Er zeigt uns, was alles so möglich ist, was man macht, wie man das Optimale aus seinem Leben macht. Er ist vorausgegangen. Jede Situation hat er irgendwie im Griff. Der Glaube an Jesus gibt uns Hoffnung und Kraft zu leben. Und dann sagt er, weißt du, es ist gut, dass ich weggehe, Brüder. Aber es kommt ein anderer, ein besserer Tröster wie ich, der Heilige Geist, und der wird bei euch sein ewiglich. Weißt du, der Herr Jesus ist auch vorausgegangen und er weiß, ich muss alles zurücklassen, sogar meine lieben Jünger, meine lieben Apostel. Und jemand anders muss meine Stelle einnehmen. Und er sogar besser noch wie ich. Also auch das, wenn du nachher irgendwas machst, und das ist manchmal, weißt du, wenn du aktiv bist, wenn du etwas für den lieben Gott tust und so weiter, und dann musst du gehen, du kannst nicht mehr oder das geht nicht mehr so, wie du gerne möchtest, dann kommen andere, die machen besser wie du. Und wie verarbeite ich das? Du musst denken, wie hat Jesus verarbeitet? Ich muss gehen zum Vater und ich muss den Vater bitten, schick den Heiligen Geist, den Tröster. Und dann sagt er noch, und er kennt es und bestätigt es, der wird besser machen, als was ich hier tue. Und er wird bei euch bleiben ewiglich, der wird nicht von euch gehen. Weißt du, wenn du in Rente gehst und jetzt kommt so dein Nachfolger, und das war so eine ähnliche Situation, wie verarbeite ich eine Situation, wenn ich in Rente gehe und mein Nachfolger, und der macht alles besser. Und Jesus hat das durchgemacht. Und er hat sich abgefunden damit. Und er kann dir sagen, mach nicht, das wird gut werden, die Sache wird gut ausgehen. Das gibt uns, wenn wir an Jesus denken, ein ganz anderes Lebenskonzept, eine ganz andere Richtung und Einstellung für unser Leben. Und dann wissen wir können das Leben ganz anders meistern. Wir bleiben, wie wir sind, aber wir haben dann eine andere Einstellung. Ich erzähle euch noch ein altes Märchen von einem Hund, der einen Traum hatte. Das Märchen. Ich muss euch sagen, nur zuerst, damit ihr mich versteht, ich habe ein Jahr lang in Süddeutschland nichts anderes gepredigt als Einleitung für meine Predigt. Habe ich nicht, statt Bibelstelle zu lesen, habe ich ein Märchen erzählt. Und aus den Märchen dann immer eine Predigt draus gemacht. Und die Leute, die wollten gerne so die Märchen hören und die waren jedes Mal dran, was für ein Märchen wird er heute erzählen und was für eine Geschichte und eine Story wird er draus machen. Und diese Geschichte, eine alte Geschichte von diesem Hund. Ein Hund, es war ein lieber Hund, der träumte, ich möchte einmal, der hat irgendwo gehört, es gibt einen Saal von 1000 Spiegeln. Und da sind 1000 Spiegeln und das wollte er einmal sehen, einmal erleben, diesen Saal. Also große Sehnsucht, dieses Haus zu besuchen. Und nach wochenlanger Wanderung gelangt er dorthin, lief die Stufen hinauf. Und als er an der Eingangstür stand und sah, großer Spiegelsaal, 1000 Spiegel hier. Und als er durch die Eingangstür gegangen war, blickte ihn plötzlich 1000 Spiegel an. Der guckte sich um und es waren 1000 Hunde, die ihn anschauten, so begeistert. Und er wedelte mit Schwanz, er freute sich wie ein kleines Hündchen, war so begeistert und war so glücklich und ist davon gegangen. Und immer, jede Woche versuchte er dort zu sein und in diesen Saal, in diesem Spiegelsaal hineinzugehen. Die Welt war für ihn voller freundlicher Hunde. Von da an ging er also immer regelmäßig hin. Er wollte diese 1000 freundlicher Hunde sehen. Er erzählt draußen, wo er gewesen ist, warum er so glücklich ist, so gelassen, so getrost ist. Und da geht am Nachmittag auch ein Hund, der das gehört hat, sagte, das muss ich auch mal sehen. Und er ging auch an der Eingangstür, las auch das alles. Und als er den ersten Hund sieht, das erste Gesicht, zeigt er die Zähne und fletscht mit den Zähnen. Und was passiert? 1000 fletschende Hunde, grimmig, mit Speichel läuft runter, gucken ihn an. Der zieht rückwärts raus und erzählt, sag mal, was du da gesehen hast. Und so weiter. Das sind lauter knurrende, zähnefletschende Hunde gewesen, was ich gesehen habe. Ich will nur eines sagen. Wir bleiben das, was wir sind. Wir verändern nicht unsere Natur, sondern wir verändern nur, wenn wir Gott begegnen, unsere Einstellung. Wir begegnen unsere Einstellung. Der fletschende Hund, der sagt, nie mehr wieder gehe ich dorthin. Das ist mir zu gefährlich. Jesus ist uns vorausgegangen und jetzt bis dahin, bis er kommt und uns holt, müssen wir unser Leben gestalten? Bis dahin, ich lese eine Bibelstelle von Petrus, er sagt, bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm anvertraut seid. Er ist uns vorausgegangen. Weißt du, der hat alles so wunderbar geregelt, dass du Freude am Leben hast. Du sollst nicht Angst haben vom Leben. Bis dahin wird Gott dich bewahren, aber dann am Ende der Zeit werdet ihr selbst sehen, wie herrlich das unvergängliche Leben ist, das Gott jetzt schon euch bereithält. Deine Einstellung, wie stehst du zum Leben, wie stehst du zu Gott, wie stehst du zu seinem Wort? Bis dahin sollen wir unsere Welt gestalten, bis das alles passiert. Und jedes Mal, ich muss noch einmal in diesem Saal der 1000 Spiegel sehen und ich muss wieder diesen lachenden, glücklichen, friedlichen Hund sehen. Ich muss wieder hin und immer wieder hin. Das ist auch der Grund, warum du immer wieder zur Versammlung kommen musst. Der Saal der 1000 Spiegel. Du musst immer wieder kommen und sagst, es ist doch schön, dich zu sehen. Dass du das Leben so richtig genießen kannst, dich freuen kannst. Weißt du, viele sind uns vorausgegangen. Wir haben eine Wolke von Zeugen. Nicht nur, dass Jesus uns vorausgegangen ist. Gott ist durch all unsere Freunde und Lieben uns vorausgegangen. Und wenn du da hinkommst und sagst, ja, Karl, du bist ja auch dort. Fritz, du bist auch dort. Mari, du bist auch dort. Mutti, und du bist auch dort. Wie seid ihr da alle hingekommen? Weißt du, die, die Jesus nachfolgen, die gehen mit ihm dorthin uns voraus. Und die erwarten uns. Und die winken uns schon. Was glaubst du, deine Lieben, die vorausgegangen sind, die erwarten dich schon am goldenen Strand, am kristallen Meer. Dort ist Jesus. Und weißt du, den Ersten, den du siehst, der soll Jesus sein. Und wird Jesus sein. Und dann guckst du, ja sag mal, ihr seid auch da, ihr seid auch da. Bis dahin müssen wir hier unser Leben gestalten, den Kampf des Glaubens kämpfen, den Lauf vollenden. Und da ermutigt uns das Vorbild Jesu Christi oder die Beispiele von den Aposteln und den Märtyrern, den Seelen unter dem Altar. Er war der Mutigste, dieser Herr Jesus, obwohl sein Leben sehr kurz war, 33 Jahre. Aber wir gehen in seine Fußspuren, weil er immer uns vorausgegangen ist. Und wir haben so viele, die uns vorausgegangen sind. Du sitzt hier und freust dich, dass du in der Gemeinde sein kannst und danke Jesus, ich bin errettet. Ich habe das ewige Leben gefunden. Weißt du, warum du das ewige Leben gefunden hast? Weil andere vor dir gebetet haben und gekämpft haben und ihr Leben gelassen haben für das Wort Gottes. Du hättest heute keine Bibel, wenn nicht irgendjemand die Bibel übersetzt hätte und dafür sein Leben gezahlt hätte. Oder irgendjemand kam nach Deutschland und hat das Evangelium gepredigt, diese Donnereiche da unten irgendwo gefällt und den alten Germanen bewiesen, dass es keine Götzen gibt, es gibt nur den lebendigen Gott. Und er hat gesagt, guck mal, ich beweise euch das. Wenn es einen Gott gibt und ich werde diese Donnereiche fällen und wenn es einen Gott gibt, soll der Blitz mich totschlagen und da ist nichts passiert. Weißt du, mutige Menschen, die vorangegangen sind, die etwas Großartiges gewirkt und getan haben. Wir haben eine Wolke von Zeugen, die uns vorausgegangen ist und wir gehen in ihre Fußspuren und deshalb auch du hinterlässt Fußspuren. Eines Tages werden andere in deine Fußspuren gehen, sei getrost. Mach dir nichts vor, vielleicht nach 100 Jahren. Dem Schächer sagte Jesus, horch mal, Freund, hab keine Angst vorm Sterben. Muss nicht sterben, muss keine Angst haben. Ich werde ein bisschen früher sterben wie du. Du wirst mit mir im Paradiese sein. Ich gehe dir voran, ich werde dich empfangen. Und weißt du, wenn du in den Himmel kommst, wem du als erstes die Hand drückst, nachdem du Jesus die Hand gedrückt hast, dem Schächer, der die Gnade fand am Kreuz, der von heute auf morgen innerhalb von wenigen Minuten sich bekehrt hat, der keine Gelegenheit hatte, sich taufen zu lassen, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, Mitglied einer Gemeinde zu werden, Zehnten zu geben, aber da die Gnade gefunden. Und der Schächer ist der Erste, der die Gnade fand. Du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. Jesus ist dem Schächer vorausgegangen. Das waren keine leeren Worte, sondern Worte, die einen motiviert haben. Dann sagte, jetzt kann ich sterben, brecht mir die Knochen, dass ich schneller sterbe. Jesus wusste, wenn er uns vorausgeht, von uns weggeht, dass er uns nicht allein lässt, dass der Vater den Tröster schicken wird. Und der Heilige Geist kam vor 2000 Jahren, er ist da, er ist, der Heilige Geist ist zu uns gekommen. Jesus ist zu uns gekommen, hat uns erlöst. Deshalb, er ist uns vorausgegangen, wir müssen nur eines hindurchgehen. Die Erlösung ist da, der Starke ist gebunden. Du musst jetzt nur noch aus dem Gefängnis rauskommen. Jetzt große Befreiungsaktionen, die sind gar nicht nötig. Du musst nur aufstehen und sagen, auf Wiedersehen. Gefängniswärter, rutsch mir einen Pucker runter, kann es mir gestohlen bleiben. Ich bin frei, Jesus hat mich frei gemacht. Den Heiligen Geist, es wird kein Heiliger Geist mehr ausgegossen, glaub mir das. Die Zeit ist vorbei, dass der Heilige Geist ausgegossen wird. Und nur dumme Christen können beten, gieß aus den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist vor 2000 Jahren ausgegossen. Der ist schon längst da. Das Einzige, was du und ich muss, wir müssen den Heiligen Geist empfangen. Empfangt den Heiligen Geist. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Das ist die Frage. Also die Erlösung ist vollständig da. Du musst es nur empfangen. Du musst nur anfangen, in neuen Sprachen zu reden, im Glauben zu reden, den Mund aufmachen. Die meisten Leute haben Angst, den Mund aufzumachen. Ja, ich bin der, ich rede. Ja, es werden immer meine Stimmbänder noch sein. Es wird immer noch meine Zunge sein. Es werde immer noch ich sein, der da redet. Aber der Geist Gottes, der in mir wohnt. Weißt du, ich explodiere. Ich platze. Und wie der Geist gab auszusprechen, vor 2000 Jahren ist alles passiert. Also, dieses Vorausgehen Gottes ist schon perfekt, vollkommen gewesen. Und eigentlich, vergiss es 2000 Jahren, vor Jahrtausenden. Denn der Prophet Jesaja weissagt von Jesus, Jesaja 53, für uns wurde er gemartert und geschlagen. Der redet so, als wenn das gestern passiert worden wäre. Obwohl das Jahrhunderte vor Christus war. Ja, an ihm war keine Schönheit und er war der Verachteteste und der Unwerteste. Und das ist alles schon Vergangenheitsgeschichte. Das heißt also, in der Ewigkeit ist das alles schon passiert. Der Herr ist dir vorausgegangen in der Ewigkeit, da hat es uns noch gar nicht gegeben. Er starb uns voraus, schon im Vorher, als wir noch Sünder waren. Wir haben noch gar nicht gelebt. Das Problem ist schon gelöst, noch ehe es auftrat. Die Sache ist bereinigt, noch ehe sie geschehen ist. Du bist geheiligt, noch ehe du als Sünder geboren wurdest. Stell dir mal sowas vor. Du hast ein Raum-Zeit-Problem. Wenn du an Gott glaubst, überwindest du ein Raum-Zeit-Problem. In 2. Mose 23, Vers 2 spricht Gott, ich werde einen Engel schicken, der dir vorausgeht. Ich werde dir einen Engel schicken. Und er soll dich auf deinen Weg schützen und dich an dem Ort bringen, den ich bestimmt habe. Ich werde einen Engel vor dir herschicken. Gott geht voran. Er geht uns treu zur Seite. Es begleitet uns, hat einen wunderbaren Plan für unser Leben. Und Gottes Kraft leitet uns, dass wir Schritt für Schritt weitergehen. Weißt du, Gott weiß, wie schnell du laufen kannst. Er weiß es alles. Er geht voran, so wie dieser gute Hirte der Herde. Jesus ist seinen Jüngern immer vorausgegangen. Er lässt seine Jünger nicht allein. Weißt du, auch selbst wenn sie schwierige Wege gehen, der Herr geht voraus. Denk nur an diese Emmaus-Brüder. Der Herr geht ihnen voraus. Ach, eine Welt ist für uns zusammengebrochen. Die haben den Messias gekreuzigt. Aber die Leute sind doch blöd und dumm und verrückt und wahnsinnig. Und was sie so geredet haben. Und dann kommt der Herr Jesus und stellt sich als dritter Mann dazu. Ja, sag mal, was für Reden sind das, was sie da führt? Ja, bist du der Einzige, der nicht weiß, was in diesen Tagen in Jerusalem passiert ist? Ja, doch. Also du siehst, der Herr ist schon alles durchgegangen und erzählt die ganze Geschichte. Und hat die Jünger schon so vorbereitet, ihnen ein Zeichen, ein Signal gegeben, wenn das passiert, gehen euch die Augen auf. Und während er das Brot brach, gingen ihnen die Augen auf. Das hat er schon vorher gemacht. Weißt du, damit hat er sich verabschiedet von seinen Jüngern. Und jetzt wieder tritt er ein. Er bricht das Brot und ihnen gehen die Augen auf. Das ist doch der Herr. Und du siehst, die sind verwandelt, weil der Herr ihnen wieder nahe getreten ist, ihnen begegnet ist. Er ist seinen Jüngern vorausgegangen oder genau die erwischt, genau in dem Gespräch, wo sie sprachen. Und er konnte sofort sich einfügen und sich einbringen und sagen, sag mal, was ist denn das für Reden? Der Herr kennt deine Reden. Selbst wenn du redest, so Selbstgespräche führst, manche Leute sind Spezialisten im Selbstgespräche führen, ohne Handys. Die reden und erzählen und fuchteln und machen. Und der Herr weiß es schon. Und plötzlich Mitten während du dein Selbstgespräch führst, plötzlich platzt ein Gedanke, ein Blitzgedanke hinein. Das war's. Eine Lösung vom Himmel. Der Herr kennt die Wege. Er wird seinen Engel dir vorausschicken. Im 10. Kapitel beim Johannes heißt es weiter, dass er sein Leben hingibt als das Lamm, als das Opfer, als der Stellvertreter. Und dass er diese Wende herbeiführen wird, als der gute Hirte, der seine Schafe nicht verlassen wird. In Jesaja 52, Vers 12 ist eine schöne Stelle. Du solltest lesen, wenn du ein bisschen langsam per Fuß bist. Jesaja 52, 12. Denn du sollst nicht in Eile gehen, das ist auf Flucht oder der Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Ja, weißt du, beim Auszug der Kinder aus Ägypten, das war in Eile. Da mussten sie alles gepackt haben, die durften da nicht viel Geschirr mitnehmen, die mussten mit den Fingern alles essen, Messer und Gabel war nichts drin. So, das war Auszug aus Ägypten, denn du sollst nicht in Eile gehen, auch nicht fluchtartig rennen. Denn der Herr wird vor dir hergehen. Du kannst ganz gemütlich leben. Weißt du, wenn der Herr dir vorangeht, dann musst du keine Hektik aufkommen lassen. Ja, wir müssen schneller, wir müssen missionieren, wir müssen mehr beten, wir müssen mehr Bibel lesen, wir müssen das. Vergiss das alles. Du musst keine Eile haben. Weißt du, wenn du alles musst, beim Kommunismus musst du, aber nicht bei Gott. Es wird dir immer gegeben, als die Zeit erfüllt war, als es reif war, als es nötig war, als du empfangsbereit warst, als du aufnahmefähig warst, da wird es dir gegeben. Du musst nicht in Eile gehen, musst auch nicht fluchtartig. Jetzt muss man schnell, also jetzt muss ich das, du hast das eine noch nicht zu Ende gebracht, dann fängst du schon woanders an. Das ist also oft die Geschichte von vielen Kindern Gottes. Ja, ich muss, was glaubst du, weißt du, Gott weiß, was du kannst. Und du kannst vielleicht an einem Tag nachher mehr bewirken, als in 1000 Tagen deines Lebens, wo du in Hektik und in Stress warst. Vielleicht musst du innerlich zuerst mal dich richtig vorbereiten, deine Axt schärfen. Ja, ich muss evangelisieren. Welt geht bald unter. Nein, die wird noch ein paar tausend Jahre bestehen. Glaub mir das. Und du musst nur reif werden, erwachsen werden, mündig werden, deine Axt schärfen und dann mit einer scharfen Axt ein Schlag und der Baum fällt. Aber mit einer stumpfen Axt, da kannst du klopfen und wirst noch das Stiel abbrechen womöglich und alles andere noch lauter Dummheit machen. Dann geht es dir genauso wie dem armen Prophetenschüler dort am Jordan, der haut und haut und haut und merkt nicht, dass er nur noch Stiel in der Hand hat. Gut, dass es einen Propheten gab, dann schuf er den Propheten und Eisen war damals teuer, da muss man zu den Philistern gehen, um sich wieder mal so eine Axt zu kaufen. Und dann sagt er, mein Vater, die Axt ist mir entschwunden, die Axt ist mir ins Wasser gefallen. Dann sagt er, wo hast du die Axt verloren? Ja, hier an der Stelle, da ist es reingeplumpst. Sagt er, kein Problem, nimm den Stecken, steckt rein und was passiert? Die Axt schwimmt. Also die schwimmende Axt. Ein Thema für sich selbst. Wunderbares Thema. Gott macht die Axt schwimmend. Und das nächste Mal hat er besser aufgepasst und nicht nur einfach geklopft und geklopft. Weißt du, Gott weiß, mit einer scharfen Axt wirst du viel mehr erreichen. Mit einem scharfen Geist. Mit einer scharfen Persönlichkeit, mit geübten Sinn. Und an einem Tag kannst du mehr erreichen, wie manchmal dein ganzes Leben lang. Wenn der Geist Gottes über dein Leben kommt. Die Stunde Gottes. So. Du musst nicht hetzen. Und dann heißt es weiter in Jesaja 52, 12, und der Gott Israels wird deinen Zug beschließen. Also keine Hektik. Der Gott Israels wird deinen Zug beschließen. Du stehst unter dem Schutz Gottes, kannst ganz normal leben wie bisher, gar nichts Besonderes anstellen, irgendwie so fromm und religiös wirken. Nein, du kannst getrost und gelassen weitermachen. Hinter dir kann kein Feind mehr sein, weil der Herr den Zug beschließt. Weil der Herr am Ende der Sache ist. Weißt du, der Herr deckt deinen Rücken. Du, nämlich in der früheren Kriegstechnik gab es Schild und Panzer und was weiß ich alles, was vor einem war, aber der Rücken war frei. Und deshalb, Kinder Gottes, unsere Rückendeckung ist der Herr. Ich selbst gehe euch voran, ich ebne die Berge, ich zertrümmer die bronzenen Tore, ich zerschlage die Eisenriegeln. Brauchst du da noch mehr? Willst du noch mehr? Kann es noch mehr geben? Es lebt sich ganz anders, wenn Gott dir voranzieht. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Und wir wollen nicht vereilen, nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Jesus, geh voran. Schick doch Jesus voran. Du wirst mit dem Teufel nicht fertig, aber Jesus wird mit ihm 10-mal fertig. Du wirst mit deinem Problem nicht fertig, aber Jesus wird damit fertig. Lass den Herrn ran. Es lebt sich ganz anders, wenn wir von einer mächtigen Hand geführt werden, wenn dort von der mächtigen Hand alles aufgeräumt und beseitigt werden, alle Hindernisse, wenn der Herr dein Schild und Schirm ist, wenn der Herr dazwischen steht. Gott ist dein Wegbereiter und deine Rückendeckung zugleich. Ich gehe voran und ich gehe hinter dir her. Gott führt sein Volk neue Wege. Du musst also dich vom Herrn führen lassen. Und ich denke, heute Morgen sind einige Menschen, die jetzt in Gottes Schule kommen. Vielleicht nächste Klasse. Jetzt fängt ein neues Schuljahr für dich vielleicht an. Geistlich. Du nimmst neue Lektionen durch. Dann kannst du es einmal eins stehen lassen. Das Alphabet auch stehen lassen. Jetzt kommt höhere Mathematik für dich. Du lernst anders rechnen, umzugehen. Wenn du mal älter wirst, ein anderer wird dich kleiden, hat der Herr zum Petrus gesagt. Da geht's ganz anders. Da bist nicht mehr du, sondern jemand anders macht die Sache. Gott führt sein Volk Wege, die noch niemand vorher gegangen ist. Und da kannst du nicht nur orientieren. Du bist auf einem riesigen Blachfeld. Alles ist kahl. Hast keine Übersicht. Du siehst das Ende nicht einmal, wo das Ende ist. Wo der Horizont aufhört. Und seine Wege sind total anders. Wenn Gott anfängt, dich zu führen, gehst du total andere Wege. Total andere Wege. Da muss schon ein anderer dir vorangehen und dich führen. Ein Sünder und Gottloser wird diesen Weg nicht finden und gar nicht mal suchen. Das interessiert ihn auch ja gar nicht. Verstehst du, was soll er dann? Auf seinen Wegen bei den Gottlosen und Sündern begegnet nur der Teufel. Und die Bösen umgeben ihn. Unverschämte Leute, Hunde, Bestien und was weiß ich alles, lauter böse Menschen. Aber der Gerechte wird von Engeln umgeben, die den Herrn fürchten, um die lagen sich die Engel Gottes. Wenn du Gott fürchtest, um dich lagen sich die Engel Gottes. Und der Gottlose wundert sich, warum in seinem Leben so viel Negatives geschieht. Und ich sage Gottlose. Gottlose sind mal Menschen, die mit Gott Kontakt hatten, die Gott kannten, die mal mit Gott lebten, die mal mit Gott wandelten, die mal Gott erfahren haben, die mal Gott geliebt haben, aber so Abstand von Gott bekommen haben und nicht mehr mit Gott kommunizieren, mit Gott nicht reden, keine Zeit für Gott mehr haben, für Gott nichts tun, für Gott nichts geben und so weiter, die einfach so ihr eigenes Leben leben, die selbst die Regie übernehmen. Der Mensch, ein wirklicher, gläubiger Mensch, der steht unter Gott. Der weiß, unter Gott bin ich und ich bin Gott verantwortlich für alles, was ich tue. Aber der Gottlose, der wundert sich nur, warum ist in meinem Leben alles so voller Pannen? Warum hilft mir niemand? Warum steht mir niemand bei? Warum endet immer mein Leben in eine Sackgasse? Wenn das so ist in deinem Leben, du solltest drüber nachdenken. Warum ist das so in meinem Leben? Wundere dich nicht. Dagegen der Gerechte und der Gläubige, der erlebt, wie Gott wunderbar ihn leitet, immer so just in time, da wird, dass du alles so umgehst und wunderst dich, wie, dass du der Umleitung, dass du davor verschont wirst, dass du gar nicht in dieser Not reinkommst, und wenn du schon in Not bist, du kommst wieder wunderbar raus und schaufelst dich wieder frei, dass Gutes und Barmherziger dich plötzlich verfolgt. Der Gläubige geht keine einfachen Wege, also ich sag das bewusst, der Gläubige geht keine einfachen Wege. Aber dem Gläubigen geht der Herr voran. Dem Gläubigen geht der Herr voran. Er geht göttliche Wege, königliche Wege somit, majestätische Wege. Er wandelt so wie Jesus auf dem Wasser. Der muss nur immer auf Jesus schauen. Und dann geht's wunderbar. Weil der Herr vorangeht. So, weißt du, wenn der Herr dir begegnet und der Herr zu dir kommt an dein Lebensschiffchen und du siehst jetzt, ja, das geht nicht mehr. Das ist alles so düster und dunkel und finster und erschreckend, lauter Gespenster. Herr, bist du es? Rufe mich. Der wahre Gläubige verzweifelt nicht, wenn es mal nicht geht, gibt sich nicht auf, auch wenn seine Lage mal aussichtslos ist und seine Situation aussichtslos ist. Er verzweifelt nicht. Er kennt seinen Herrn. Hier ist der Herr auch durchgegangen. Das kennt er. Mein Herr hat alles unter Kontrolle. Das ist ein Gedanke, der mich so stark prägt. Mein Gott hat alles unter Kontrolle, ist hier durchgegangen. Kann passieren, was passieren will. Hat das letzte Wort. Er weiß, was gut und was nicht gut so für mich ist. Und er kann einem so die Dinge fügen, wie sie sein müssen. Und ich kann an das Gute glauben. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Gott hat genug gute Ideen für mich und für dich natürlich auch. Ihm geht die Fantasie nicht aus. Er will dein Weg bereitet sein. Er sagt, ich will hier durchgehen. Und ich will die Laufbahn, ich will dir vorlaufen und vorarbeiten für dich. Und alles so einstellen, dass es funktioniert. Ich will einfach dir vorangehen. Und weißt du, du läufst viel schneller, wenn du einen guten Vorläufer hast. Wenn der Herr dir vorläuft. Und er ist unser Vorläufer nach der Heiligen Schrift. Mit Gott bist du immer an der Spitze. Du kannst glauben, was du willst, aber für mich ist es wahr. Mit Gott bist du immer an der Spitze. Mit dir geht's aufwärts, vorwärts. Du lebst auf einer anderen Ebene. Mit Gott bist du immer an der Spitze. Sag nicht, das ist amerikanisches Evangelium. Nein, das ist Bibel. Gott sagt, du sollst nicht Schwanz, sondern Kopf sein. Mit Gott bist du immer an der Spitze. Auch wenn du in der Wildnis lebst und alles um dich wild und verrückt ist und alles auf dem Kopf steht, alles nicht mehr lebensfähig ist und niemand mehr überlebt, mit Gott wirst du immer wieder hochkommen. Denn der Herr ist hierhin durchgegangen und die, die sich an den Herrn halten, dem Herrn vertrauen, werden nicht zuschanden werden. Die werden auffahren wie Adler. Plötzlich schwingen die sich hoch. Ein Schwung, ein Sprung und sie springen über die Mauer. Gott sagt, ich will den Zug der Israeliten nicht nur anführen. Das wäre also zu billig. Weißt du, ich möchte nicht nur einen Gott haben, der mich anführt. Ich möchte auch einen Gott haben, der hinter mir hergeht. Meine Scherben aufliest. Weißt du, alles, was ich so nicht mache und nicht erledige, was so unerledigt bleibt, dass er das doch in Ordnung bringt. Das ist der Herr. Ich brauche jemanden, der hinter mir hegt, nicht nur so das Eis für mich bricht und den Vorstoß macht, sondern ich brauche auch irgendjemanden, der die Nacharbeit für mich macht. Und Gott macht für dein Leben die Nacharbeit. Du musst dich nur an Gott orientieren, ihm vertrauen, nicht so viel meckern wie die Israeliten. Leider haben die so gemeckert, weil Gottes neigt immer dazu. Wenn du viel meckerst, bleibst du auf der Strecke. Gott hat für die Meckerer nicht viel übrig. Aber er sagt, ich will dir vorangehen. Und du sollst ein Spitzenleben leben. Wenn Gott dir vorangeht, dein Zug anführt, du kannst ruhig nachfolgen. Dich kann niemand verfolgen, niemand nachjagen. Weißt du, und jemand, der dich dann nachjagt, wird sich ins Gras beißen, der wird nicht durchkommen. Ist Gott für uns? Wer und was kann gegen uns sein? Vielleicht sieht dein Leben so aus wie damals bei den Israeliten. Sie haben gedacht, jetzt ist mit uns aus. Hinter uns die Ägypten, links und rechts die Berge, vor uns das Meer. Wir sind am Ende, kein Fluchtweg mehr, kein Ausweg mehr. Jetzt machen wir schnell, Geschwister, schreiben wir unser Testament noch schnell. Ist es aus und vorbei. Der Tod war ihnen sicher. Sie waren in einem gewaltigen Bedrängnis in jener Zeit. Bis Gott für sie eingriff. Schweigt. Seid still, ich will für euch streiten. Und plötzlich, Moses, du sollst nur etwas tun, eine Kleinigkeit. Du musst nur deinen Stab erheben und ins Wasser schlagen. Ist das ein großes Kunststück? Kann das irgendjemand einfach nur ins Wasser schlagen? Das ist menschlich, das kannst du. Aber das Wasser teilen, weißt du, in dem Moment, wo er seinen Stab erhob, wurde der Himmel aktiv und als er den Stab senkte, teilte sich das Wasser. Wenn du anfängst zu handeln, geht Gott voraus, bahnt dir einen Weg mitten durchs Meer. Du gehst sicher und trocken durch das Meer durch. Wenn Gott für einen etwas tut, und jetzt werde ich noch eine Botschaft, die ist vielleicht für manche schockierend oder erfreulich oder erbaulich, wie auch immer, aber ich möchte trotzdem den Teil dieser Botschaft bringen. Wenn Gott etwas für einen tut, dann tut er immer eine ganze Arbeit. Wenn Gott für einen Menschen etwas tut, macht er immer eine komplette Arbeit. Gott kann sich nicht leisten, halbe Sachen zu machen. Das ist nicht Gott. Der Teufel macht halbe Sachen. Wir Menschen machen halbe Sachen. Aber wenn Gott etwas macht, ist es immer eine ganze Sache. Weißt du, wenn Gott etwas anfängt, vollendet er auch. Er teilte das Meer. Das ist mal eine Seite. Er verschaffte den Israeliten, dass sie sicher das andere Ufer erreichten. Aber derselbe Gott, der das Meer teilte, ertränkte die Ägypter. Derselbe Gott, der das Meer teilte, ertränkte die Ägypter, die Widersacher. Das war die ganze Arbeit. Sonst hätten, angenommen, Wenn die Ägypter das andere Ufer auch erreicht hätten, hätten die Israeliten weiterverfolgt, sie weitergejagt. Also wenn Gott etwas macht, macht er immer eine ganze Arbeit. Als der Herr den Josef von Potiphar erlöste, der Josef musste nie mehr zum Potiphar zurück. Im Gegenteil, der Potiphar musste ihm sogar noch dienen. Und ich möchte die Frau von die Frau Potiphar sehen, wie die kochte. Der Josef, der sitzt jetzt da oben, das war mal unser Sklave. Das war mal unser Diener. Und der sitzt da oben und alle verbeugen sich vor ihm. Und mein Mann muss ihm sogar noch dienen. Gott wendet das Gefängnis. Wenn Gott etwas macht, macht er eine ganze Sache. Im Neuen Testament haben wir auch so eine Geschichte. Also das ist nicht nur alttestamentlich, sondern es ist auch neutestamentlich. Wenn Gott etwas macht, macht er immer eine ganze Sache. Der Petrus wird aus dem Gefängnis befreit. Ein Engel befreit ihn aus dem Gefängnis. Der glaubte selber gar nicht mal, dass er befreit wird. Aber auf jeden Fall, naja, wir lassen es mal zu. Und er geht hinter dem Engel her. Eine Tür geht auf, die zweite geht auf, die dritte geht auf, die vierte geht auf. Das waren die ersten automatischen Türen. Und er ist draußen, denkt, was ist mit mir passiert, wo bin ich denn jetzt hier? Und dann geht der Engel und sagt auf Wiedersehen. Und weißt du, wo der Engel gegangen ist, als der sich von Petrus verabschiedet hat? Zu Herodes. Dann liest im nächsten Abschnitt, du liest also nächste Passage in der Apostelgeschichte dort, der nächste Abschnitt, der Engel geht zum Herodes. Weißt du, wenn Gott für dich arbeitet, für dich kämpft, dir vorangeht, etwas für dich tut, bist nicht fertig damit. Er macht eine ganze Sache. Hör mir zu, er macht eine ganze Sache. Manchmal dauert es Jahrzehnte, aber er macht trotzdem eine ganze Sache. Er geht zum Herodes und bringt den Herodes um, so dass der Herodes am lebendigen Leibe stinkt und verfault. Der Engel schlug den Herodes, weil er sich einbildete, was weiß ich, was er da war. Mit Gott ist nicht zu spaßen. Wenn Gott einmal was für dich und seine Kinder was tut, dann vergeht den Feinden Gottes oder deinen Feinden das Lachen. Ihr freches Maul ist verstopft. Gott geht am Anfang und Gott geht am Ende unserer Lebensgeschichte oder unseres Lebens. Also du gehst also vorne Gott und hinter dir Gott. Wenn er dich aus der Hand des Bösen errettet hat, wenn er dich irgendwo aus etwas rausgeholt hat, wo er dir vorangegangen ist, dann musst du es nur beobachten jetzt. Beobachte jetzt ganz aufmerksam, wenn jemand dir zugesetzt hat, dir die Hölle heiß gemacht hat, dich madig gemacht hat, dich schlecht gemacht hat, dich runtergeputzt hat, dich zur Sau gemacht hat, was weiß ich, wer dich fertig gemacht hat, beobachte mal das Ende dieses Menschen. Und er wird Hören und Sehen vergehen. Dir wird Hören und Sehen vergehen. Selbst wenn es noch nach Jahren und Jahrzehnten ist. Weißt du, Gottes Mühlen mahlen langsam, aber trefflich fein. Also, wenn du alles Gott anheimgestellt hast, deine Tragödie, dein Drama Gott übergeben hast und gesagt, Herr, ich lasse mich in deine Hände fallen und du warst der Dumme und man hat dich für dumm behandelt und man zeigt mit dem Finger auf dich und man lacht dich aus und so weiter und sagt, guck mal, das sind die Frommen und so weiter. Schau das Ende solcher Menschen. Schau das Ende solcher Menschen. Du, ich möchte nicht in ihre Haut stecken. Ich möchte mit ihnen nichts zu tun haben. Weißt du, dann schau zu, was mit dem Bösen passiert. Wenn Gott etwas angegriffen hat und aufgegriffen hat, dann macht es komplett, erledigt ganz. Das darfst du sicher sein, so ist Gott. Schau dir Ägypter an. Zuerst beunruhigt er die Ägypter. Wie du gesagt hast, deine Widersache, deine Feinde, die bringt er durcheinander. Zuerst verwirrt er, 2. Mose 14, Vers 24, verwirrt er die Gottlosen, bringt ihr alles durcheinander. Die verlieren die Nerven, drehen durch. Zuerst kommt Unruhe, die Räder fallen von selbst ab vor diesen Karren da. Und zum Aufgeben ist es zu spät. Aber Gott gibt ihnen eine Chance zur Besinnung. Aber die nützen das natürlich nicht. Weißt du, wenn ich jetzt so böse rede, dass Gott auch mit den Bösen fertig wird, Gott gibt auch den Bösen eine Chance. Die könnten noch umkehren. Die Ägypter hätten sagen, komm, wir gehen zurück. Das hat keinen Wert. Auch bevor Sodom und Gomorra unterging, hat Gott den Leuten von Sodom und Gomorra Gnade gegeben. Die haben die Tür nicht mehr gefunden zum Lot. Die hätten sagen können, da ist was dran an dieser Geschichte. Gott will nicht den Tod des Sünders. Aber vielleicht nützt manchmal gar nichts mehr als der Tod. Also Gott liebt auch den Gottlosen. Das möchte ich auch betonen hier ganz bewusst. Er ängstigt ihn, erschüttert ihn, verunsichert ihn, bringt alles durcheinander bei ihm. Vielleicht, dass er zur Besinnung kommt. Vielleicht. Denn Gott ist ein gnädiger Gott. Wenn du solche Situationen irgendwo siehst, dann siehst du, Gott macht eine ganze Arbeit. Er ist dir vorausgegangen. Weißt du, du kannst Gott nicht weglaufen, auch wenn du jetzt dich aufgibst und sagst, jetzt alles vorbei. Weißt du, Gott gibt niemanden auf. Gott gibt niemanden auf. Ich denke nur an unseren Freund Jonah. Denk an ihn. Weißt du, wir müssen uns alle Gott stellen, früher oder später. Und der Jonah dachte, ich kann Gott weglaufen. Du kannst Gott nicht weglaufen. Der geht immer voraus. Gott sitzt am Bug des Schiffes und Gott pustet und da kommt ein großer Sturm. Alle beten, alle verzweifeln, keiner weiß mehr weiter. Und dann kommen sie sogar zur Kajüte unten, wo der Jonah sein Brevier liest oder was er sonst noch liest, sein Gebetsbuch. Und kommt runter. Ja, und Jonah, was ist mit dir los? Wer bist du? In welcher Sache bist du unterwegs? Ja, ich bin ein Jude. Ich bin Gott abgehauen. Ja, und was machen wir mit dem? Dann sagt er selber, spricht sein Todesurteil, schmeißt mich über Bord, das ist das Beste. Und ihr seid frei. Der Sturm ist nur wegen mir. Du siehst also, wenn Gott vorausgeht, da verursacht er sogar Stürme, sogar wegen dir, weil er dich in deiner Berufung bringen möchte. Du bist Gott abgehauen. Du solltest hier vielleicht in der Gemeinde sein und du solltest als Missionar, was weiß ich, wohin gehen. Oder du solltest irgendwie was dienen und was tun für den Herrn. Gott möchte dich gebrauchen, aber du bist stiften gegangen. Du hast dich so versteckt, so irgendwo im Hintergrund und du sagst, ich beobachte mal die Sache, wie das ausgeht. Aber das ist nicht zum Beobachten da. Wir sind nicht Beobachter, sondern wir sind Mitarbeiter Gottes. Und deshalb plötzlich der Jonah wird gerufen. Gott sorgt für den Sturm, für den Fisch, für den Rizinus auch. Gott sorgt auch für den Rizinus. Und er wollte Jonah nur zur Vernunft bringen. Gott geht voran. Weißt du, der sah, wo der Jonas saß und wo, dass die Sonne brannte. Gott hat alles vorgearbeitet. Wenn Gott einen liebt, und ich sag's noch einmal, wenn Gott einen liebt, dann lässt er nicht einfach so laufen. Du, das kostet sehr viel. Da musst du also wirklich dich ganz, ganz dumm anstellen, dass du dich entziehen könntest. Eigentlich kannst du Gott nicht entziehen. Er ist viel zu mächtig und zu gewaltig. Wir haben einen mächtigen Gott, der uns an uns interessiert ist, der uns in Sicherheit bringen möchte, uns in unsere Berufung bringen möchte. Er führt den Zug an und er beschließt den Zug. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Paulus schreibt an die Philipper Kapitel 1, Vers 6, ich vertraue darauf und ich auch. Also ich laufe niemand nach, ganz bewusst nicht. Wenn einer nicht will, ich weiß, der liebe Gott bringt ihn schon. Der Herr hat Mittel genug, an Mittel fehlt es ihm nicht. Weißt du, wenn er mit Gesundheit dich nicht erreichen kann, erreicht er dich mit Krankheit. Wenn er dich nicht mit Fülle und Segen erreichen kann, erreicht er dich mit Armut. Weißt du, Gott hat Mittel und Wege. Da geht ihm der Stoff nicht aus. Aber hier schreibt Paulus an die Philipper, ich vertraue darauf, ob, oder ich bin ganz sicher, eine andere Übersetzung würde sagen, dass der, der bei euch das gute Werk begonnen hat, er es auch vollenden oder fertigstellen wird. Der das gute Werk begonnen hat, wird es auch fertigstellen. Du kannst also dich darauf verlassen, wenn Gott etwas bei dir oder bei mir oder bei uns angefangen hat, er wird so lange bohren und so lange hämmern und so lange feilen, bis er es fertiggestellt hat. Er gibt es nicht auf. Er wird dir vorher keine Ruhe geben und er wird immer wieder ansetzen und immer wieder von vorne versuchen. Wenn nicht so, dann so. Er hat genug Möglichkeiten. Du weißt so, wenn der Pastor Matthäus nicht ist, dann wird er dir andere Menschen schicken, die schlimmer sind als Pastor Matthäus. Und aufdringlicher. Und der wird dich schon in die Mühle nehmen und dich schon kneten. Dann schickt er Unwetter. Dürre oder Stürme oder Unfälle oder missliche Umstände. Er ist dir vorausgegangen, weil er dich lieb hat. Er sagt, ich erwarte dich da. Ich möchte ein Rendezvous mit dir haben. Und ich habe viel Zeit, ich kann auf dich warten, sagt er. Ich habe viel Zeit, ich kann auf dich warten. Und ich verpasse nichts, wenn ich auf dich warte. Also Gott will nicht nur, und jetzt ein paar Gedanken noch ganz schnell, nicht nur für dich etwas tun und arbeiten. Nein, er will mit dir durch dich arbeiten. Und deshalb will er dich so ganz nahe bei sich haben und gebrauchen, dass er dich benutzen kann als sein Werkzeug. Er wartet, bis du da ankommst, bis du da auch hindurchgegangen bist, wo er hindurchgegangen ist. Und das Gleiche empfindest, was er empfindet, damit du ihn verherrlichen kannst, ihm die Ehre geben kannst. Wenn Gott dir vorangeht, Bruder, Schwester, dann hast du eine fantastische Zukunft, wenn Gott dir vorangeht. Dann bestimmt er dein Leben und nicht mehr deine Vergangenheit oder die Dinge, die da waren, oder die Umstände, die vorhanden sind. Du wirst auch nicht fremdbestimmt. Wenn Gott dir vorangegangen ist, dann hast du eine fantastische Zukunft, dann hast du auch keine Furcht vor der Zukunft, machst du auch keine unnötigen Sorgen, wie geht es jetzt weiter? Du weißt, es wird alles recht werden, es wird alles gut werden. Dann lebst du nach dem Plan Gottes, dann ist die Zukunft für dich nicht nur Spekulation, ja, was wird die Zukunft mir bringen? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, der ist mir vorangegangen, der ist schon da und er erwartet mich schon. Dann ist deine Zukunft unter Gottes Einfluss und dann erwartet dich das Allerbeste, das Feinste, das Großartige, das Superlative natürlich, würde ich hier sagen, was kein Auge gehört hat, kein Herz je geglaubt hat, kein Ohr je gehört hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieb haben. Also superlativ. Wenn du in den Himmel ankommst, und wir werden alle mal dort ankommen, das ist unsere Zwischenstation mal, von der Erde nach dorthin, bis wir wieder weiterfahren und weiterreisen. Wenn du dort ankommst, du wirst dort alles vorbereitet finden. Kannst du das vorstellen? Dann ist deine Wohnung, selbst wenn es deine Luxuswohnung ist, nur noch eine Mansarde und eine Baracke. Das, was er für dich vorbereitet hat, da werden alle Gottlosen neidisch auf dich werden. Das sind sie jetzt schon. Aber die werden kochen vor Neid, wenn die sehen, der, guck mal, wie der wohnt. Denk nur an Lazarus und reichen Mann. Was der reiche Mann da in der Hölle, als er dort schmort, was er dort empfindet und sagt, schick doch den Lazarus runter, dass er mal meine Lippen kühle. Die werden vor Neid platzen, deine Widersacher. Wenn die sehen, was Gott für dich bereitet hat, nur weil du treu zu ihm gehalten hast. Du bekommst dort von Gott sogar mehr, als was du überhaupt verdient hast. Das begeistert mich, wenn ich so darüber nachdenke und meditiere. Ich bekomme von Gott mehr, als was ich je in meinem Leben verdient habe. So viel habe ich gar nicht geleistet. Er wird mich überbezahlen. Über den Tarif. Er wird mich überbezahlen. Weil Gott hat die ganze Fülle und mich erwartet dort die ganze Fülle. Psalm 16, Vers 11. Er zeigt mir den Weg. Er geht mir voran und es ist so wichtig, dass ich einfach ihm folge. Einfach dabei bin, wo er ist und mit Gott Gleichschritt halte. Ich sollte nicht schneller sein als der liebe Gott, aber auch nicht langsamer als er. Mit Gott Gleichschritt sein. Im Gleichschritt. Gott ist dir vorausgegangen, um dir dort einen Platz zu bereiten, dir den Platz eingenommen, behüte diesen Platz und sagt, ich warte, bis der da kommt. Das ist sein Stuhl, reserviert für ihn. Da kommt niemand anders hin. Und Jesus sagt, da wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Er will dich aus deinem Gefängnis herausführen, aus deinem Elend, aus deiner Verunsicherung und Verwirrung. Und er geht mit dir Schritt für Schritt voraus. Du musst dich nur an ihn orientieren. Er ist so, der die Fahne führt und hat. So wie der Petrus dem Engel aus dem Gefängnis folgte, so musst du lernen, dem Herrn zu folgen. Du weißt nicht, wie es dir geht. Und Petrus hat damals auch nicht gewusst, was mit ihm passiert. Petrus! Bruder, wach auf, zieh deine Schuhe an, gürte deine Lenden, komm, wir müssen raus hier. Ja, aber ich muss morgen sterben. Nein, du wirst nicht sterben, sondern du wirst die Taten Gottes noch verkündigen. Du wirst noch gebraucht. Der Teufel möchte dich immer umbringen. Du wirst sterben. Nein, gürte dich, zieh deine Schuhe aus, nicht deine Schuhe an. Woanders musst du die Schuhe ausziehen. Aber wenn Gott dich gebrauchen will, zieh deine Schuhe an, mach dich fertig, wir müssen weitergehen. Gott will mit dir weitergehen und weiterkommen. Und dann steht er draußen. Und dann plötzlich ist der Engel weg. Weißt du, Gott führt dich nur raus, befreit dich, aber dann musst du selber gucken, wie es weitergeht. Dann kannst du nicht sagen, Engel, komm bitte wieder her, ich brauche wieder Führung in meinem Leben. Nein, gehst in die Gemeinde und was sagen die? Du, die suchen dich überall schon. Mit Interpol suchen die dich sogar. Petrus, geh schnell weiter. Weißt du, du folge dem Herrn. Und der Petrus musste dem Herrn folgen lernen. Eine Legende, ich weiß nicht, ob es wahr ist oder nicht, aber es ist dahingestellt. Für mich ist es eine Legende zuerst mal. Petrus, die Brüder sagen in Rom, Petrus geh schnell weg, die verfolgen. Nero ist ein ganz böser Kaiser, der verfolgt die Christen. Geh schnell aus Rom weg, verlass die Rom. Und dann geht Petrus die Via Appia herunter. Und während er so über die Stadttore draufschreitet und diese Via Appia runtergeht, dann plötzlich begegnet er Jesus. Und sagt, Jesus, wo gehst du hin? Dann sagt er, ich gehe nach Rom, um zu sterben. Ich gehe nach Rom, um zu sterben. Dann sagt Petrus, ja Herr, da gehe ich auch. Ich gehe mit dir mit, ich möchte dort sein, wo du bist. Petrus, wo gehst du hin? Weißt du, wir möchten gerne verlassen, weg, weit weg von hier, aber wir möchten dort sein, wo Jesus ist. Er geht uns immer voraus. Ich gehe nach Rom, um zu sterben. Wo gehst du hin? Da, wo der Herr hingegangen ist, da, wo der Herr hindurchgegangen ist. Das, was der Herr durchgemacht hat, das ist auch für dich. Die Legende sagt weiter, danach, dass als Petrus gekreuzigt wurde, dann sagt er, ich möchte nicht so sterben wie mein Heiland. Ich möchte mit dem Kopf nach unten sterben. Ich bin nicht wert, so zu sterben wie der Herr Jesus. Weißt du, wir sollten nicht wert sein, besser zu sein als der liebe Gott. Aber wir sollten in seine Fußspuren gehen. Wer mir nachfolgt, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das ist alles. Wenn der Herr Jesus dich so führt, dann gehst du so. Wenn er dich anders führt, führt er dich anders. Wir sollen Schritt mit dem Herrn halten. Gott möge uns segnen. Der Herr sagt, ich gehe dir voraus. Wo du hingehst, da will ich auch sein. Und ich will dich nicht verlassen. Zu dem Volk, wo du dich hältst, zu dem will ich mich auch halten. Mit den Menschen, mit denen du zu tun hast, mit denen will ich auch zu tun haben. Ich will gar nicht was anderes. Ich will nur bei dir sein. Und der Herr ist immer schon da gewesen, als du, wenn du ankommst. Alles schon da. Denk nur an Galiläa. Das für mich war ein schöner Gottesdienst dort unten. Gott hat, ich glaube, du warst dabei. Schöner Gottesdienst, wo dann die Fische schon gebraten sind. Der Heiland hat schon die Fische gefangen und Brot geröstet, Toastbrot. Also, da war alles schon da. Die kommen hin, da ist Fisch und Brot da. Wir müssen nur zugreifen, weil der Heiland viel schneller, der Auferstandene ist viel schneller da, wo du nicht so schnell hinkommst. Da musst du noch wandern, diese 100 oder 150 Kilometer, da musst du tippeln von Jerusalem bis nach Galiläa. Aber der Herr ist im Flug dort gewesen. Im Flug. Und schon Fische gefangen, gute Fische, geröstet. Und sagt, kommt, esst. Das ist alles für euch. Der Herr hat alles für dich bereitet. Und dich, im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch. Ich tröste dich. Hab keine Angst um deine Umgebung. Gott wird mit deinen Feinden auch fertig. Wie schlimm sie auch sein mögen. Er wird mit allen deinen Visa-Sachen fertig. Lass uns aufstehen und lass uns zum Vater im Himmel beten. Unsere Hände zu ihm erheben und sagen, Herr, hier bin ich. Ich weiß, du führst mich. Nimm meine linke Hand und meine rechte Hand und führe mich auf rechter Straße um deines Namens willen. Herr, geleite du mich. Ich weiß nicht, wie ich dieses Leben durchkommen soll oder wie ich die Ewigkeit erreichen soll. Ich weiß es nicht, ob ich das überhaupt schaffe. Ich schaffe es wahrscheinlich nicht. Aber du, Herr, deine Kraft und deine Hilfe ist es, die mir zur Seite steht. Und mit dir schaffe ich alles. Mit dir schaffe ich, bis zum Thron Gottes anzukommen. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass du meine Geschwister segnest jetzt ganz besonders. Und das wird ein wunderbarer Tag sein, wenn wir einmal bei Jesus sind und Jesus schauen und Jesus erleben. Und wir werden sagen, Herr, wie hast du doch so alles wunderbar gemacht. Da werden wir nicht mehr weinen, da werden wir nicht mehr traurig sein, da werden wir keine Depressionen mehr haben, da werden wir nicht mehr frustriert sein, da werden wir nicht mehr irgendwie zweifeln und voller Unglauben sein. Nein, wir werden staunen und vor Freude jubeln, denn du hast gute Dinge für uns in Aussicht gestellt. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Herr Jesus, ich vertraue dir alles an. Auch jetzt unser Leben, von das, was wir leben hier auf dieser Erde, das ist eine Zwischenstation. Und wir möchten nur in das Leben hineinschauen, wie jener Hund in diesem Saal der tausend Spiegel und einfach lächeln, das Leben anlächeln. Und einfach nicht das Leben bitter anschauen, sondern das Leben mit Freude anschauen, mit Begeisterung anschauen. Und sagen, das ist das, was ich schon immer wollte. Lachende, jubelnde Gesichter. Vater, ich will mich freuen und fröhlich sein. Volk Gottes ist ein fröhliches Volk. Halleluja. Ich segne die Gemeinde und ich segne die Gotteskinder hier heute Morgen. Amen.